Ja, hast du heute Morgen schon in dein Postfach geguckt und hat sich die BA, die Bundesagentur für Arbeit, vielleicht angekündigt, Prüfung? Und jetzt hast du gerade Sorgen? Wenn nicht, hast du sicherlich schon mal diese Mail bekommen. Ja, die kündigen sich an, kommen vorbei. Und heute soll es darum gehen, Angst vor der Bundesagentur für Arbeit, abgekürzt BA. Und das wollen wir, da wollen wir ein bisschen Licht reinbringen, weil der David hat mich angeschrieben. Grüße gehen raus. Hallo David. Und der David hat gefragt, ob wir uns nicht mal dem Thema widmen können, wie man sich so ein bisschen vorbereiten kann, ob die Angst auch berechtigt ist überhaupt, wie man damit umgeht, weil ich kann das 100% nachfühlen, wenn man diese Nachricht bekommt, gerade wenn man befristet die Erlaubnis hat, dann hat man natürlich Angst, dass die auf einmal hinkommen und dann machen die nächsten Tag den Laden dicht. Und dann ist ein ganzes Geschäftsmodell Makulatur. Und deshalb kann ich diese Angst durchaus nachvollziehen. Aber ob die berechtigt ist oder nicht, ja, das wollen wir heute mit dem Vollblut-Arbeitsrechtler Dr. Alexander Bissels von CMS. Alex, ich freue mich sehr. Und wir werden heute mal diesen Vollblut-Arbeitsrechtler, das bist du einfach auch wirklich. Du lebst das durch und durch. Und ich höre mal so viel Positives von den Empfehlungen, die ich für dich ausspreche und die sich danach mit dir ausgetauscht haben und wissen, bei dir sind sie an der richtigen Stelle. Ich kenne keinen, der besser ist. Und dementsprechend freue ich mich, dass du heute wieder zu Gast bist. Und so ein bisschen, weil wenn einer Ahnung von den BA-Prüfungen hat und dann angesprochen wird, oh, die BA-Prüfung war nicht so gut, wir müssen mal gucken. Ne, die haben da so eine Idee und die teile ich nicht. Da wirst du häufig angesprochen. Also erstmal herzlich willkommen, Alex.
Vielen Dank, lieber Daniel. Ich freue mich auch wieder mit dir hier über dieses in der Tat spannende und ja auch durchaus praktisch relevante Angstthema zu sprechen. Ja, Angst sicherlich ein bisschen übertrieben, aber in der Praxis kriegt man das ja dann doch schon immer sehr hautnah mit. Und klar, dass da Sorge die Dienstleister umtreibt, ist nachvollziehbar.
Ja, der Angst ist ja nie so ein guter Begleiter. Man sollte nie Angst haben. Das ist eigentlich, und vor allen Dingen Angst passiert immer nur im Kopf. Ja, auch mal da, aber wir wollen ja nicht so tief reingehen. Wir sind ja hier nicht keine Psychologen. Aber da, grundsätzlich kann man aber sagen, man muss eigentlich keine Angst haben. Ich habe ja schon mal einen Podcast auch dazu gemacht. Ich hatte ja eine Prüfung gehabt nach einem Jahr und hatte dann eigentlich resümiert, ich fand es gut, dass die da waren, weil mir das ein sicheres Gefühl gegeben hat. Ja, du wirst einmal durchleuchtet, die prüfen das und was sie finden, kannst du abstellen. Und ich hätte eher die Sorge, dass sie nach 10 Jahren irgendwie dann mal kommen und dann alles prüfen und dann musst du irgendwie für 10 Jahre dann irgendwie das alles nochmal korrigieren. Und so weiß man schnell, okay, ich mache das richtig. Und grundsätzlich muss man ja auch sagen, die Idee der BA, dass man das Ganze prüft und guckt, ob die Mitarbeiter ordentlich entlohnt werden, ist ja eigentlich positiv. Ja, weil es gibt schwarze Schafe, die wollen wir dadurch natürlich aussortieren. Das Lustige war ja, oder nicht so lustig, als ich die BA-Prüfung hatte, kamen die ja mit dem Zoll. Und dann war so die erste Aussage, ja, gestern haben wir einen Personaldienstleister dicht gemacht. Gucken wir mal, wie das bei Ihnen heute aussieht.
War schon gute Stimmung direkt, ne?
Ja, da dachte ich, okay. Ja. Na? Ach, Sie suchen Streit? Dann gucken wir mal. Aber war alles gut. Ne? Ich durfte weitermachen. Und kommen wir, Alex, mal so ein bisschen. Angekündigt ist es ja in der Regel. Die melden sich vorher. Wie viel Vorlauf geben die dir? 4 Wochen, 6 Wochen, 8 Wochen? Was ist so deine Erfahrung?
Ja, das kommt immer so ein bisschen drauf an, aber üblicherweise hat man schon einen gewissen Vorlauf, sich dann vorzubereiten auch, beziehungsweise einen Termin abzustimmen, wenn das dann zu knapp sein sollte aufgrund von urlaubsbedingten Abwesenheiten. So zumindest meine Erfahrung ist die Bundesagentur auch sehr konziliant, E-Mail schreiben, nachfragen und dann verschieben die auch Termine und passen das dann eben an die Bedarfe an, die dann seitens des Dienstleisters gemeldet werden. Also das ist in der Regel kein Problem, sollte natürlich nicht überreizt werden und natürlich auch mal nur mit Sachgrund erfolgen. Aber grundsätzlich sagen die nicht, wir kommen nächste Woche vorbei, sondern da hat man dann in der Regel schon ein paar Wochen Vorlauf.
Okay, wir haben schon mal das erste Learning. Wichtig, man kann, wenn der Termin nicht passt, den auch verschieben. Ohne Schwierigkeiten, das geht. Muss man halt einen Sachgrund angeben und denen das schriftlich mitteilen. Du, tut mir leid, wir sind im Urlaub. Kann ich auch schreiben, tut mir leid, bei uns ist so ein Chaos, ich brauche noch einen Monat länger. Ja, das ist vielleicht nicht so ein gutes Argument. Also man kann sagen, hier krankheitsbedingt, urlaubsbedingt, ist das da schwierig, passt es gerade
nicht. Ja, oder auch operative Gründe, ne, dass man da jetzt sozusagen gerade Neukundengeschäft hat, was man dann eben verarzten muss oder dann eben Personalknappheit. Und man muss ja dann auch in Vorbereitung dieser Prüfung Unterlagen zusammenstellen, die dann eben auch gegenüber der Bundesagentur dann verfügbar machen. Und das kann natürlich je nach Strukturierung des Unterlagenmanagements durchaus etwas komplexer werden, gerade wenn die nur technisch vorgehalten werden, dass man das dann eben sozusagen auch dann mit entsprechenden Zugängen versieht, etc. pp. Oder man bekommt ja, was ja auch durchaus vorkommt, man meldet ja dann eine Mitarbeiterliste mit weiteren Daten an die Bundesagentur. Möglicherweise trifft die BA ja eine Auswahl über die Stichprobe, die sie ziehen möchte. Das teilt sie einem ja dann auch mit. Und dann kann man auch sagen, naja gut, wir müssen die Unterlagen erstmal von unserem Steuerberater beschaffen oder uns da oder dann IT-technisch zusammenstellen, damit sie das dann eben auch alles in kompakten Paketen dann präsentiert bekommen.
Okay, also man kann ein bisschen Aufschub. Ich sage ja immer, ich habe einen wichtigen Termin, ich warte auf morgen. Das kann man, glaube ich, da nicht bringen, den Gag.
Aber, einmal, ja, vielleicht.
Ja, ja, für ein Lacher reicht da, aber das hilft da nicht so viel weiter. Okay, also vielleicht muss man nochmal die Leute abholen. Es hören ja auch viele zu, die auch mal ihr Unternehmen gerade gründen wollen, die eine Zeitarbeitsfirma, die sich dafür interessieren, ne, die also irgendwie so auch mal durch Umwege hier auf den Kanal kommen. Also die BA ist zuständig für die Zeitarbeit. Die kontrolliert die Zeitarbeit, wenn ich was Falsches sage, Alex, ne, immer gerne ja. Zwischengrätschen. Und man beantragt die Erlaubnis zur Arbeitnehmerbelastung und bekommt diese nur am Anfang befristet und muss sie jährlich verlängern. Dafür gibt es Prüfungen. Also die ersten 2-3 Jahre ist auf jeden Fall. Wann kann man eine Unbefristete nach 3 Jahren oder nach 2 Jahren beantragen? Nach drei Jahren. Okay, gut. Alex, ist das eigentlich immer noch so? Ich habe das damals gehört, ich mache das ja jetzt schon ein bisschen länger, aber ich weiß gar nicht, ob sie sich Statuten auch wieder geändert haben. Es gab eine Zeit, wo keiner eine Unbefristete bekommen hat, wo es extrem schwer war, eine unbefristete Erlaubnis zu bekommen.
Ja, es ist so, du sagtest gerade zu Recht, die Erlaubnis wird ja befristet erteilt als eine Art Bewährung und dann natürlich auch kontrolliert. Man muss es dann jährlich neu beantragen mit entsprechenden Vorlauffristen, die es einzuhalten gilt. Und wenn man sich dann bewährt und da jetzt nichts Größeres festgestellt wird, bekommt man die Verlängerung und dann nach dreimaliger Verlängerung kann man dann auch dann die unbefristete beantragen. Du hast recht. Das war oder ist auch nicht einfach, sagen wir mal so, die unbefristete zu bekommen, weil wenn du die dann in den Jahren da was zu Schulden kommen lassen, wird es dir immer wieder vorgehalten und damit dann auch die unbefristete versagt beziehungsweise abgelehnt. Ich habe aber jetzt in der jüngeren Vergangenheit durchaus festgestellt, dass bei vernünftig arbeitenden Personaldienstleistern auch die unbefristete erteilt wurde. Ob das jetzt eine allgemeine Tendenz ist oder ob das alles meine Mandanten sind, diese klasse arbeiten natürlich und dann noch die unbefristete bekommen, weiß ich nicht. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass man da auch, ich will jetzt nicht sagen, die Anforderungen etwas abgeschmolzen hat, aber es ist jetzt nicht unmöglich, die unbefristete zu bekommen.
Okay, dann kommt die nächste klassische Frage, die ich mir jetzt als Hörer, als Zuschauer stellen würde. Warum muss ich denn eine unbefristete haben? Wofür ist das, hat das extreme Vorteile? Kann ich da ein anderes Geschäft machen? Oder was ist der Wunsch nach dieser Unbefristeten? Woher kommt
der? Ja, der Wunsch kommt natürlich daher, dass man nicht jedes Jahr mit der BA sich auseinandersetzen muss, weil das dann natürlich interne Aufwände produziert. Man muss sich vorbereiten. Prüfungen sind per se nicht immer angenehm. Das Stichwort, was du gerade schon genannt hast, ist Angst oder man hat zumindest Respekt davor. Und die Unbefristete hat natürlich auch einen wirtschaftlichen Wert. Also wenn man mal darüber nachdenkt, das Unternehmen zu verkaufen, kann man natürlich sagen, so das Unternehmen hat eine unbefristete Erlaubnis, hat also dann auch eine längere Halbwertszeit, als dann eine Zeitarbeitsfirma zu verkaufen, wo man sagt, naja, die hat jetzt so eine laufende Arbeitnehmerüberlassungserlaubnis für ein Jahr minus x Monate und wer weiß, ob die verlängert wird so ungefähr. Wenn das nicht der Fall ist, kann es natürlich sein, dass dann ja, das Unternehmen als solches dann nichts mehr wert ist und man daraus keine Zeitarbeit mehr betreiben kann. Also das hat einen gewissen wirtschaftlichen Wert, auch die unbefristete Erlaubnis.
Okay, dann wollen wir mal die nächsten Nuggets noch raushauen. Man muss die spätestens 3 Monate vor Ablauf verlängern, beantragen auf Verlängerung, ne? Auch richtig?
Richtig und wichtig, es ist eine harte Frist. Ne? Also wenn man die verbaselt, da gibt's dann kein Vertun mehr. Man bekommt keine Wiedereinsetzung keine Wiedereinsetzung dergestalt, dass man dann sozusagen dieses Fristversäumnis ungeschehen machen kann. Und das habe ich auch in der jüngeren Vergangenheit bei Mandanten öfter erlebt. Da wird dann Eck auf Spitz dieser Antrag dann eingereicht. Also da kann man nur sagen, großzügig die Fristen notieren, Wiedervorlagen notieren und nicht erst einen Tag dann den Antrag einreichen, sondern dann schon vielleicht mal 2-3 Wochen vorher dann mal nachfragen, ist der Antrag eingereicht und das führt zu hektischen Bewegungen auf einmal, wenn dann das Schreiben kommt, ist verspätet eingereicht. Die behandeln das dann als Neuantrag, ne? Aber dann hat man natürlich wieder diesen ganzen Stress, ja, wird die nicht erteilt. Bei einer Verlängerung hat man ja sozusagen schon was in der Hand. Also da bitte ein vernünftiges Fristenregime intern vorhalten, damit man eben da keine formellen Fehler macht. Auch schon oft genug erlebt. Also das führt natürlich nicht dazu, dass man dann, weil man nackt da steht, aber das macht erstmal nicht so einen guten Eindruck, wenn man dann schon Fristen versäumt. Ne? Das findet eine BA natürlich, also in dem Fall ist es natürlich egal, weil das geht ja zu Lasten des Dienstleisters, aber das ist natürlich so von der Betriebsorganisation nicht das beste Bild, was man dann liefert, wenn man dann nicht in der Lage ist, diese Frist, die ja für ein Zeitarbeitsunternehmen elementar ist, mit Blick auf die Erlaubnis nicht einzuhalten.
Ja, das ist ja, wir haben ja angesprochen, die Angst oder die Befürchtung, den Respekt, den man davor hat. Klar, wenn man diese Frist verpasst, ja, ist ja auch ab Tag X habe ich keine Erlaubnis mehr. Und wenn ich keine Erlaubnis mehr habe, ich habe ja in der Regel Mitarbeiter, die ich eingestellt habe, die ich überlassen habe, ab da ist dein Geschäftsmodell Makulatur. Wenn du keine Erlaubnis hast, darfst du Personal nicht überlassen.
Also, ja, aber da sollte man spannend, man darf nicht mehr neu überlassen. Ne? Also laufende Einsätze können noch weiter fortgeführt werden bis zu maximal
einem Monat.
Ja, bis zu 12 Monaten. Das geht im Nachgang. Zumindest wenn es dann widerrufen wird. Aber man kann eben auf keinen Fall neu abschließen. Ne? Also man kann keine neuen Arbeitnehmerüberlassungsverträge abschließen und nach einer gängigen Meinung auch keine neuen Arbeitsverträge. Also heißt, wenn man dann also eine hohe Fluktuation hat oder Einsatzwechseltätigkeit, die ja in der Regel geprägt sind durch kurzfristige Kundeneinsätze, dann ist man da raus. Ne? Dann ist dann das Geschäft schnell oder ist das Unternehmen schnell leer gelaufen, was das Finanzielle betrifft.
Okay, dann habe ich die nächste Frage. Wenn ich unsere Experten hier habe, dann müssen wir ein bisschen saugen. Ne? Wir wollen ja gucken, dass wir da auch möglichst viel mitnehmen können. Wenn ich die Erlaubnis entzogen bekomme, dürfen dann meine bestehenden Mitarbeiter weiterarbeiten oder ist dann ab dem Zeitpunkt, wo es entzogen würde, darf ich keine Arbeitnehmerbelastung mehr machen oder laufende Verträge dürfen noch weitergeführt werden?
Die dürfen weitergeführt werden, ja.
Okay, das also auch. Also wenn die Erlaubnis erloschen ist, weil sie einfach nicht verlängert wurde, dachte ich, vielleicht ist das anders zu sehen. Aber auch wenn sie verwehrt wird, dann dürfen zumindest die bestehenden Mitarbeiter weiter.
Also ich habe gerade nochmal ins Gesetz geguckt. Das heißt dort, im Fall der Ablehnung gilt die Erlaubnis für die Abwicklung der nach § 1 erlaubt abgeschlossenen Verträge als fortbestehend, jedoch nicht länger als 12 Monate. Im Fall der Ablehnung, ne, das spricht eben dafür, dass dann ein aktives Handeln seitens der Behörde erfolgt. Das heißt, dass man eben einen Antrag auf Verlängerung ablehnt oder gar widerruft, dass dann als fortlaufend gelten und 12 Monate weiter betrieben werden können. Aber wenn die Erlaubnis dann aufgrund eines befristeten Antrags schlichtweg erlischt, würde das jetzt vom Wortlaut nicht passen. Müsste ich auch mal nachgucken, aber man hat keine Ablehnung in dem Fall, ne, sondern die erlischt ja schlichtweg. Die Behörde macht ja aktiv nichts, ne, sondern die ist dann weg, wegen Zeitablauf. Da kann man sich fragen, ob dann auch diese Abwicklungsfrist.
Manchmal stelle ich gute Fragen.
Ja, in der Tat.
Das macht einen guten Moderator halt aus, ne? Also, dass man da auch mal eine Frage stellt, die so. Ich hatte letztens schon mal so, ein, zwei Mal habe ich dich so, wo ich sage, das ist was Interessantes, das haben wir noch nicht so, da gucken wir noch mal.
Ja, das kommt natürlich daher, dass meine Mandanten alle so auf Zack sind, dass sie diese Frist nicht verbaseln. Ne? Deswegen kommt das bei mir nicht vor.
Ja, gut, das natürlich, ne? Das ist ja auch. Aber manchmal, ich bin auch dafür bekannt, dass ich immer noch irgendwie weiterdenke. Ne? So irgendwie noch, ich kann das so ein bisschen so eskalieren. Und aber das wäre mal interessant, kriegen wir sicherlich raus,
ja,
aber
ja,
grundsätzlich müsste man das mal klären. Aber der Fall scheint ja nicht so häufig gewesen zu sein.
Ja, ganz interessant ist auch, dass die Bundesagentur für Arbeit einen ja noch anschreibt. Achtung, Ihre Erlaubnis läuft aus. Bitte denken Sie daran.
Ah, das machen die. Okay, auch
rechtzeitig
das?
Einen Antrag.
Rechtzeitig auch, oder?
Ja, das kriegt man auch. Also das machen die jetzt nicht nach Ablauf dieser dreimonatigen Frist, sondern schon im Vorlauf, dass man also auch noch den Antrag stellen kann und also man wird quasi noch behördlich daran erinnert, diesen Antrag zu stellen.
Okay, also beim ersten Jahr habe ich das auch gehabt, beim zweiten Jahr habe ich bisher noch kein Schreiben bekommen, weiß ich nicht, keine Ahnung, müssen wir mal gucken.
Also das weiß ich auch nicht, ob das Service jetzt sozusagen ein unbegrenzt laufender Service ist oder ob das dann sich dann auf die Newbies beschränkt, die dann zum ersten Mal die Verlängerung beantragen, das weiß ich nicht.
Am 1. Oktober startet unsere neue KI Masterclass. Wir zeigen dir, wie du mit Hilfe von KI deinen Recruiting- und Kundengewinnungsprozess optimierst und revolutionierst. Du erhältst Zugang zu exklusiven Tools und Vorlagen. Sei dabei, melde dich an. Bis gleich. Gut, jetzt haben wir das Erste geklärt. Die melden sich an. Super, kann man sich vorbereiten. Dann gibt's ja noch die Situation, die kommen unangemeldet. Erstmal, wann kommen die unangemeldet und dürfen die das
machen? Also die Bundesagentur kommt in der Regel nicht unangekündigt. Also das sind ja, ich sage jetzt mal keine, ist ja nicht der Zoll oder die Polizei oder irgendwie sowas, die dann da rabulistisch die Tür eintritt und dann da eine Hausdurchsuchung durchführt. Also die bei Regelprüfungen aufgrund eines...
Lass uns ruhig die Ängste schüren.
Ja, vielleicht hat der andere. Ich muss den Spannungsbogen aufbauen. Also in der Regel wird dann angekündigt, entweder weil man dann eben die Verlängerung beantragt hat oder weil man unbefristet hat. Und dann kommen die ja auch dann alle vier Jahre mal vorbei. Also durchschnittlich. Ne? Das dann tatsächlich gemacht wird, ist eine andere Frage. Unangekündigt passiert das in der Regel, wenn die Bundesagentur am Zoll irgendwie dranhängt. Also wenn es dann akute Verstöße aufgrund von Meldungen gibt im Bereich Mindestlohn, Schwarzarbeit, illegale Ausländerbeschäftigung. Da kann es durchaus mal sein, dass die unangekündigt dann vorbeikommen. Aber das habe ich bis dann auch seltenst erlebt, dass sowas passiert. Das macht in der Regel eher der Zoll, wenn es dann eben um akute und auch sehr kritische Fälle geht, die dann auch in der Regel dann schon so einen strafrechtlichen Anstrich bekommen. Die Bundesagentur für Arbeit ist da doch klassischer Schreibtischtäter in Anführungsstrichen, also die jetzt dann nicht rauskommen und dann da mal das Gewerbegebiet fahren, anhalten und sagen, wir schauen mal, was da passiert. Na, das geschieht in der Regel nicht. Gut. Aber das kann durchaus sein, dass die Bundesagentur für Arbeit den Zoll mitbringt. Ja, also das kann durchaus sein, dass die Bundesagentur im Rahmen ihrer angekündigten Prüfung dann sagt, dass da noch Zollbeamte mit dabei stehen. Da gibt es gewissermaßen überschneidende Prüfkompetenzen, weil der Zoll sich ja insbesondere dann auch für Mindestlohnverstöße interessiert und dann eben diese ganzen Schwarzarbeitergeschichten, und das prüfen die dann sozusagen uno acto, Bundesagentur für Arbeit und Zoll dann. Und da darf man sich dann nicht wundern, da darf man vielleicht ein bisschen Angst bekommen, weil der Zoll ja da auch so ein bisschen ja anders auftritt.
Die sind bewaffnet, ich kenne das, ich kann da aus eigener Erfahrung sagen, da standen die da zu viert, ne? Und zwei mit Waffe, wo ich dann auch dachte, oh, was ist denn jetzt los, ne? Hier, und dann gucken wir mal. Und wir sagen ihnen gleich, worum es geht, ne? Und dann erstmal, ui, ja.
Ja, die treten meist ein bisschen schneidiger auf. Das mag aber auch damit zusammenhängen, dass die Kompetenzen des Zolls ja nicht im Kern darin bestehen, Zeitarbeitsunternehmen zu prüfen, sondern man kennt das, dann sind die auf irgendwelchen Großbaustellen und da, ja, geht es vielleicht auch ein bisschen anders dann zu, dass die da auch eine andere Attitude einfach haben, ne? die dann vielleicht auch nicht mehr loswerden wie bei dir, dass die da eben doch vom Auftritt etwas brüsk daherkommen. Aber auch vor denen muss man keine Angst haben und sich sorgen, sondern die prüfen ja auch nur dasjenige, was sie prüfen müssen und sollen. Manchmal ist es dann eben so, dass es da von Mitarbeitern Anzeigen oder Hinweise gibt, die dann aufgegriffen werden. Oftmals lösen die sich aber in Luft auf und dann sind die auch schneller wieder durch die Tür, als du gucken kannst. Ne? Also das gucken die sich an, ja, was ist hier mit Mindestlohn, und wenn da nichts ist, dann gehen die auch schnell wieder.
Mhm. Ich muss übrigens korrigieren, die kamen bei mir zu fünft. Zwei vom Zoll, eine so mit, weiß ich nicht, wie viele Sternen drauf, 3, 5, also relativ viel, also ziemlich hoch angesehen, dann ein Kollege noch dabei und ein Azubi. Ja, Azubi immer super, den will man natürlich mal zeigen. Ja. Ne? Und dann, wenn man schon gleich kommt, wir haben gestern eine Zeitarbeitsfirma geschlossen, ne? Wenn das dann so irgendwie ist und dann zwei von der BA, und ich hatte eine Mitarbeiterin dabei, die auch relativ frisch angefangen hat, und die haben sie natürlich auch so gefragt, ja, haben sie eine Probe gearbeitet hier, und da haben sie da bestimmt mal eine Taste gedrückt, ne? Also die hatten schon so ein bisschen dann, also wollten die schon aufs Glatteis führen. Die hat das dann direkt auch gemerkt und gesagt, nee, ich habe da nur, wir haben gesprochen, Dinge erklärt, aber ich habe selbst nicht aktiv in meinem Probetag gearbeitet. Weil die wollten dann natürlich, das ist ja dann auch Schwarzarbeit, ne? Wenn dann irgendwas Aktives, das fand ich schon ein bisschen fies, das war eine fiese Nummer. Ich war auch nicht im Büro, ich habe das nachher dann, weil ich musste ja die ganzen Sachen dann bringen. Das ist ja dann schon ein bisschen, ne? Die sitzen dann, haben wieder einen Raum gesetzt, Büro, Besprechungsraum, und dann habe ich geliefert und rotiert, gemacht, getan. dass die alle Unterlagen bekommen haben, weil du weißt ja auch nicht, was die so wollen. Ne? Also deshalb kommen wir vielleicht auch zu
einem aber ganz Punkt. Interessantes Thema noch ein kurzer Fakt dazu. Klar, die Zollbeamten sind natürlich eher so im polizeilichen Bereich unterwegs, also die aktiv auf Ermittlungen ausgerichtet sind, während die BA ja in der Regel durch Aktenstudium dann ja die entsprechenden Fakten sammelt und weniger dann peinliche Verhöre durchführt. Ne? Aber das kann natürlich sein, dass dann aufgrund dieser Ermittlungstechniken versucht wird, noch irgendwelche Informationen zu ziehen, die dann durch Verplappern oder Unwissenheit dann da preisgegeben werden, was natürlich in der Tat so ein bisschen denk ist, ne? Dazu fragen, hast du eine Probe gearbeitet, hast du eine Taste gedrückt und dann zu sagen, hey, du hast hier schon vor Beginn des offiziellen Arbeitsverhältnisses schon bist du tätig geworden und ja, das ist schon ein bisschen mies, ne? Ja.
Ist halt, ja, fand ich auch mies. Die mussten dann nachher die Stundenzettel dann noch holen und wollten sie dann sehen, also gerade auch von den internen Mitarbeitern. Mhm. Also das war schon so ein bisschen, wo ich fand, okay.
Ja, das ist immer ganz interessant, ne? Weil die BA prüft ja nicht die interne, sondern dass der Zoll dann direkt auch mal sich deine intern angeschaut hat, weil das ist ja auch sowas mit Schwarzarbeit und gesetzlicher Mindestlohn, was weiß ich. Ne? Das ist in der Tat, lässt die BA ja die Finger von, zumindest bei intern, da hat es ja nichts mehr zu tun. Ist ja nicht deren Auftrag, weil der Zoll ist natürlich so gesamt betrachten, ex-intern mit Blick auf diese Mindestlohngeschichten
zu. Ich merke schon, heute wichtige Folge, viele, viele Informationen, jetzt auch nochmal für mich. Ich hätte zum Beispiel gedacht, die BA kontrolliert auch die intern, ne? Deshalb war ich auch so ein bisschen darauf vorbereitet, habe das so gedacht. Aber jetzt, wo du gerade sagst, okay, die würden normalerweise nur die externen, also die sind im Auftrag um die unsere externen Mitarbeiter, die Mitarbeiter, die bei unseren Kunden im Einsatz sind, dieses externe, intern hört sich ja nicht mehr, sind alles Mitarbeiter, wir lieben sie alle, aber ob intern, man muss ja irgendwie differenzieren. Mitarbeiter ist ja dann, zumindest wenn man das so sieht, dann etwas differenziert, ja, weil das macht teilweise auch dann teilweise der Steuerberater, das andere machen wir vielleicht selber, ne, und da ist schon manchmal dann ein Unterschied auch, ne. Und vor allen Dingen habe ich dann auch gesagt, das hätte ich vorher wissen müssen, wenn sie da, ne, weil die Unterlagen auch beim Steuerberater teilweise sind, also nicht alle Stundenzettel sind auch da. Also das hätte ich einfach vorher wissen müssen, dann kann ich das anfordern. Ne? Das war dann so ein bisschen auch.
Ja,
wir hatten handschriftlich aber gehabt, das war wirklich gut. Also da war ich einfach eher Zufall.
Das fragen die aber vorher auch ab. Ne? Also es ist ja nicht ganz unüblich, dass die maßgeblichen Unterlagen nicht beim Unternehmen selber vorliegen, sondern vielleicht zentral verwaltet werden oder gar beim Steuerberater liegen, der dann auch die Abrechnung macht, dann kommen die natürlich nicht zu einem, sondern da sagt man ja, die Unterlagen, die sind beim Steuerberater, geht dahin, prüft dort oder man ruft natürlich den Steuerberater und sagt, gib mir die Unterlagen, macht natürlich nur Sinn, wenn man auch weiß, wer geprüft wird. Wenn man natürlich jetzt 500 Mitarbeiter hat, dann kart man nicht 500 Akten rüber oder lässt sich dann digital übertragen, sondern wird die Prüfung beim Steuerberater durchgeführt, vor Ort dabei liegen.
Ja, weil das ist auch so eine der Fragen, muss ich alles ausdrucken, den hinlegen? Als Empfehlung habe ich gehört, soll man das machen, dann können die da blättern und gucken und dann schauen die schon mal. Auch der Zoll hat dann auf einmal die ganze Akte sich angeguckt und wollte dann da auch irgendwie gucken und was ist denn da? Und die haben natürlich einen großen Wert drauf gelegt. Ich musste alle Mitarbeiter, die ausländisch klangen, also mit Migrationshintergrund, irgendwie ein Name, wo man sagt, okay, da ist vielleicht keine deutsche Staatsbürgerschaft dahinter, die wollten die alle sehen, die wollten dann gucken, ist eine Arbeitserlaubnis da, ist der Pass gültig und so, da haben die halt geguckt, ne? Und da habe ich teilweise gesagt, okay, habe ich denen alles gegeben, dann musste ich wirklich alle, also nicht stichprobenartig, sondern ich musste wirklich dann alle Mitarbeiter dann raussuchen. Aber das habe ich denen dann hingelegt und hat dann auch funktioniert. Aber das ist schon, es ist so eine Situation, die man lange nicht gehabt hat. Man wird geprüft, man weiß nicht, was so kommt. Du kriegst nicht irgendwie, hier haben sie einen Leitfaden, der können sich da durchhangeln, haken sie da alles ab und dann sind sie da auf der sicheren Seite. Nein, bei der BA ist das nicht. Und ich habe ja einige Kunden, die ich auch betreue und einer davon hat jetzt vor kurzem auch wieder eine BA-Prüfung gehabt. Der hatte extreme Ängste davor gehabt, obwohl der mehr als genau arbeitet. Aber diese Ängste sind da, weil man kann das nicht so richtig greifen. Es hängt auch so ein bisschen, was ich auch mal mitbekomme, von Prüfer zu Prüfer ab. Ja, der eine Prüfer guckt da mehr drauf und auch die Durchschnittsberechnung habe ich häufig gehört. Verschiedene Prüfer kommen zu verschiedenen Ergebnissen, obwohl wir ja meist eine Software dahinter haben, die das dann so errechnet. Da können wir ja gar nichts. Das wird halt gemacht, das spuckt die Maschine, der Computer aus und dann sagt die BA, nee, das ist nicht richtig.
Ja.
Oder ich hatte letztens das Thema, da hat die BA gesagt, in den AGBs und im Arbeitsvertrag steht noch IGZ und BAP drin, das ist jetzt der GVP. Und da habe ich gesagt, nee, wir haben noch keinen Tarifvertrag, also gilt der noch, also müssen die das ja auch eintragen, ne? Oder wie sie es machen, legen sie den Tarifvertrag vom GVP vor, den gibt's halt noch nicht, der ist halt noch. Auch das, wo ich mir auch denke, sind die nicht informiert, leben die alle auf dem Baum, verstehen die das System nicht, die machen doch nichts anderes, oder? So ein Prüfer, der prüft doch dann anscheinend nur Zeitarbeitsfirmen, oder?
Korrekt, wenn die nicht gerade Kurzarbeit machen, machen die Zeitarbeit. Ne? Das war in der Peak zu Corona, da war das mit den Prüfungen ein bisschen schwierig, da jemanden zu erreichen, weil die alle dann im Bereich Kurzarbeit da versetzt wurden, weil das
ja, okay. Kurzarbeit da war. Also nicht, dass sie selbst in Kurzarbeit gegangen sind, sondern
die Anträge auf Kurzarbeit, ne? Die dann ja dann zu Tausenden auf die Bundesagenturen da eingeprasselt sind.
Welche BA kommt denn? Die, wo ich die Erlaubnis beantragt habe, oder kommt die vor Ort, die regionale BA? Und auch der Zoll, wie ist der überhaupt aufgestellt? Ist der in jedem Ort? Ist das dann auch regional? Also, oder
wir
ist
haben ja bei der BA haben wir natürlich, das kennt ja jeder bei sich im Ort, die dort ansässige Agentur für Arbeit, die ja dann die Vermittlung und von Arbeitslosen oder arbeitssuchenden Personen betreibt. Vom Organisationsgefüge haben wir für die Arbeitnehmerbelastung drei Zuständigkeiten, Agentur für Arbeit in Nürnberg, in Kiel und in Düsseldorf, und die verteilen dann sozusagen ihre Zuständigkeit nach Bundesländern, und dort ist dann eben der Antrag zu stellen bei der dann jeweils zuständigen Agentur für Arbeit, und die hat wiederum Prüfteams, die dann durchaus auch dezentral verteilt sind. Die sitzen jetzt nicht alle zum Beispiel in Düsseldorf, sondern damit die Wege auch kürzer sind, in anderen Agenturen für Arbeit, aber man kommuniziert immer mit der Agentur für Arbeit Düsseldorf, Kiel oder Nürnberg, je nachdem, wo man dann seinen Sitz hat.
Okay, das sind die drei, die entscheidend sind.
Ich habe nur noch eine ganze
eine Sache noch kurz, entschuldige. Ja, ich habe gehört, ist es auch richtig, dass in der Regel die Agentur für Arbeit immer angehalten ist, bei der ersten Prüfung den Zoll mitzunehmen?
Nee. Also da gibt es keine, auch nicht, zumindest keine mir bekannte Verwaltungsvorschrift oder gesetzliche Vorschrift, wo drin steht, dass der Zoll mitkommen muss. Also das wird bedarfsweise gemacht, wenn und soweit das als erforderlich angesehen wird. Und das passiert dann meist, wenn dann irgendwelche Indikationen vorliegen, dass es da zu Verstößen gekommen ist, die den Zoll auch interessieren. Aber das ist keine Regel, dass der Zoll dann bei der Erstprüfung mitkommt. Oftmals ist es ja auch so, dass die erste Verlängerung gar nicht vor Ort geprüft wird, sondern dass die auch dann auf Antrag ohne weitere Prüfung dann durchläuft. Da gibt es aber auch keine Regel. Ne? Also das hängt auch sicherlich ein bisschen davon ab, wie da die Arbeitsauslastung ist, wie die personell aufgestellt sind und so weiter und so fort. Ich möchte nochmal kurz einen Schritt zurückgehen, weil du sagtest, was muss man denen oder sollte man denen hinlegen, also der BA. Also die BA arbeitet eigentlich noch sehr streng papierorientiert, was aber nicht heißt, dass man denen nicht auch elektronische Zugänge gewähren kann. Also dass man den Rechner hinstellt und dann eben sagt, so, hier ist ein Zugang zu den und den Akten. Natürlich nicht unbeschränkt, also nur das, was die auch sehen sollen, ist klar, macht vielleicht ein bisschen Arbeit im IT-Bereich, aber grundsätzlich, das ist eigentlich so das Begehren, dass dann Akten körperlich vorgelegt werden. Natürlich nicht die ganze Akte hinlegen. Ich sage ja immer, das, was vorgelegt werden muss, sollte vorgelegt werden. Je mehr man vorlegt, desto mehr kann auch geguckt werden und möglicherweise auch irgendwas identifiziert werden, was dann vielleicht gar nicht die BA, sondern vielleicht eine andere Behörde interessiert. Das können die ja dann weiterreichen, diese Befunde. Und üblicherweise bekommt man ja dann auch im Rahmen der Ankündigung der Bundesagentur für Arbeit, bitte legen Sie die Akten oder sammeln Sie die Unterlagen zusammen, und dann hat man eine klare Aufstellung, was die an Unterlagen durchsehen wollen. Und daran orientiert man das und baut dann aus seiner Personalakte, die man führt, einen Vorgang auf, möglichst in einem getrennten Folder, also dass man das kopiert, den hinlegt, damit man eben auch das Aktenstück selber hat, um dann reinzugucken, wenn es dann irgendwie noch Diskussionen dazu gibt. Und das ist das Ding, was man denen gibt, und man schmeißt denen dann nicht die ganze Akte hin. Ne? Die ist ja meist dann auch vielleicht etwas unaufgeräumt, sondern man kann es dann natürlich auch dann mundgerecht vorbereiten mit entsprechenden Schiebeblättern, dass das eben auch einen vernünftigen und strukturierten Eindruck macht und die BA dann eben auch weiß, wo sie zu gucken hat, wenn sie was interessiert und wo sie dann suchen muss in der Akte. Aber das ist eigentlich so der Klassiker, dass man dann vorbereitet. Geht natürlich nur, wenn man weiß, wer geprüft wird. Das ist klar. Wenn die natürlich dann vorbeikommen und sagen, hier aus den 500 Mitarbeitern A, B, C, D, möchten bitte mal vorlegen. Schwierig da entsprechend dann Unterlagen, mit Ablichtung zu generieren. Klar, das sollte aber auch Tipp mit der Bundesagentur für Arbeit. Versuchen dann im Vorfeld schon die Namen festzulegen, die dann geprüft werden. Damit man vorbereitet ist. Also dann, das ist natürlich der Grund, dass man sagt, dann können wir die Unterlagen schon entsprechend hinlegen und müssen dann jetzt nicht zusammensuchen, wie auch immer. Müssen die nicht machen. Die müssen also keine Namen nennen, sondern die sagen, nee, wie ist die Liste, da suchen wir uns dann vor Ort welche raus. Ist natürlich für das Unternehmen etwas unangenehmer, da man dann eben etwas unvorbereitet dann reingeht und man dann nicht im Vorfeld auch nochmal einen Blick in die Akte werfen kann. Ne? Das ist auch klar.
Okay, ich muss mich ein bisschen sortieren, weil du allein jetzt die letzten Sätze, die du gesagt hast, habe ich mehrere Fragen, dass ich das alles auch meine. Aber was mir vorhin noch in den Sinn kam, befristete Erlaubnis, jährliche Prüfung. Unbefristete Erlaubnis, hast du, glaube ich, irgendwie vorhin was gesagt, durchschnittlich, erfahrungsgemäß alle 4 Jahre.
Ja, ich da müsste ich jetzt genau nochmal in der Durchführungsanweisung drinstehen, aber unbefristet, ich meine, es sind 4 oder 5 Jahre, sollen die dann prüfen kommen. Ich meine, 4 oder 5 Jahre.
Okay, gut. Dann haben wir das eben nochmal, dass ich das nochmal da fest habe. Kommt nicht auf den Tag genau an, aber dass man so ein bisschen weiß, okay, die Tonus, dass die kommen. Aber natürlich gucken die immer Jahre zurück, ein Jahr, kurz die Zeit, oder?
Also das ist unterschiedlich. In der Regel sind es die letzten 2 Jahre, die sich angucken. Oder das wird aber auch mitgeteilt, bitte bereiten Sie die Unterlagen ab dem Datum X vor. Du hattest vorhin gesagt, dass die sich dann 10 Jahre anschauen. Nein, du hast ja auch nur, hast ja nicht zwingend 10 Jahre andauernde Aufbewahrungspflichten. Ne? Also irgendwann kannst du die Unterlagen ja auch
vernichten. Aber würden die nicht weiter zurückgucken? Die gucken sich 2 Jahre an und stellen fest, oh, da ist ja immer die VMA nicht bezahlt worden oder die Zulage nicht oder der Mindestlohn ist nicht eingehalten worden. Dann würden die sich doch die letzten Jahre dann seit Beginn angucken,
können
oder?
Die machen die in der Regel aber nicht. Ne? Also das ist ja so, dass die eine Stichprobe ziehen und dann möglicherweise gewisse Beanstandungen vornehmen. Wie du gerade, um dann beim Beispiel zu bleiben, dass die Schnittrechnung nicht vernünftig gelaufen ist. Mhm. Und üblicherweise gucken die sich natürlich dann die Stichprobe an im Hinblick auf diesen Verstoß. Und wenn es dann natürlich in allen Vorgängen so ist, wird das natürlich auch aufgenommen und beanstandet. Aber es ist dann grundsätzlich nicht so, dass sie sagen, das ist ein systemisches Versagen oder das betrifft ja wohl alle hier und dass sie das dann hochrechnen oder so. Die können natürlich weitere Aktenstücke nachverlangen, machen die in der Regel aber nicht, wäre aber möglich. Und beanstanden das dann für die konkreten Mitarbeiter, rechnen dann einen wirtschaftlichen Vorteil aus, den man dann erlangt hat, um dann möglicherweise auch eine Grundlage für ein Bußgeld zu haben. Aber die rechnen das üblicherweise nicht hoch. Anders als beim Zoll. Ne? Die sind da so ein bisschen Forscher und wenn die was feststellen, dass sie dann auch da strenger nacharbeiten und dann auch weiter in die Vergangenheit gucken, ist bei der Bundesagentur theoretisch möglich, machen die aber.
Okay, so, dann war vorhin noch, hast du gesagt, man kann die auch bitten, können sie uns schon mal den Namen sagen, dass wir uns vorbereiten können. Weil bei mir ist das gewesen, ich konnte mich nicht vorbereiten. Die kamen am Zettel, können Sie das mal ausdrucken, was Sie uns geschickt haben? Die hatten auch nichts da gehabt. Also ich musste selber dann ausdrucken. Ich hätte denen auch keine Ahnung, was 3 Namen ausdrucken können, die wir nur hatten. Und dann hätten sie die 3 geprüft. Also ich glaube, das war auch so ein bisschen nicht so gut vorbereitet. Und dann haben die halt markiert und ich musste, glaube ich, 5 Akten raussuchen. Aber da wusste ich halt nicht, welche Akten das sind. Also das war da nicht bekannt, aber dass man das vorher einfach mal fragen kann, welche Akten man so gucken, dann können wir das schon vorbereiten, ist ein guter Tipp. Auch das ist wieder ein Nugget. Und ich weiß nicht, ob das auch so ist, ob ich da richtig liege. Zu dem Stichtag, wo ich dann diese Daten zur Verfügung gestellt habe, darüber reden wir auch. Ja, das heißt, in der Zwischenzeit, bis zu der Prüfung kommt, die 2, 3 Monate, die eventuell dazwischen liegen, dann ist dieser Stichtag für die nicht mehr interessant, sondern ich habe denen einmal was gemeldet zu diesem Stichtag und die prüfen die. Also gucken die nicht mehr in die nächsten 2, 3 Monate danach, weil die Zahlen habe ich ja nicht abgegeben. Die kriegen ja eine Liste von mir mit den Mitarbeitern. Danach habe ich ja noch weitere Mitarbeiter,
Du kannst doch nicht nur das melden, was zum Zeitpunkt der Abgabe der Erklärung eben aktuell ist. Na, wenn sie dann, das wissen die ja auch, dann durch Fluktuation Neueinstellungen Abgänge gegeben haben, ja gut, das wissen die auch, aber das ist natürlich nicht das Maßgebliche, sondern da ist dann eben Abgabe der Erklärung maßgeblich.
Können die das überhaupt auf Richtigkeit prüfen?
Nee, also die könnten theoretisch natürlich dann, wenn die das abgleichen mit Daten, die bei der Deutschen Rentenversicherung vorliegen, ne, die dann da angemeldet sind, könnten die natürlich abgleichen, ob die Liste vollständig ist. Klar. Habe ich auch schon mal erlebt, dass es da einen Rüffel gab, dass die Liste da unvollständig ist, was aber jetzt ein Versehen.
Dass ein Mitarbeiter gefehlt hat.
Ja, ja, vielleicht. Nee, das war aber in der Tat ein Versehen, das kann ja passieren.
Ja, Menschen.
Ne? Klar, aber man könnte natürlich bereits, man könnte natürlich sagen, okay, ja, wir haben uns das vorhin mal angeguckt, da waren dann so 4, 5 faule Eier drin und die haben wir mal aus der Liste rausgenommen, ne? Damit die auch gar nicht dann in diesen theoretischen Prüfzyklus reinkommen.
Aber sowas wird nicht gemacht.
Nur vom Hören sagen, ne? Also hat man nicht mal irgendwo gehört. Also das ist sicherlich nicht der beste Ratgeber, wenn das dann auffliegt, da werden die sicherlich auch ein bisschen kiebig, ne? Also das zeugt nicht von einer guten Organisation.
Auch zu Recht, ja. Muss man ja, das ist Betrug. Wir wollen ja keine Ambitionen hier zum Betrug anregen, aber das ist klar, aber natürlich können auch mal Fehler passieren. Ja, keine Ahnung, gibt Überschneidung, gibt den Stichtag und dann weiß man nicht und hat man den nicht und ne, also kann alles. Das, was die gemeldet bekommen, prüfen die in der Regel. Und natürlich, wenn da einer sagt immer zu, da sind nämlich nur 2, 3 Namen drauf, ne, ein bisschen komisch, in der 2 Jahre am Markt hier, was ist da los, ne? Also da können die natürlich auch hellhörig werden, aber grundsätzlich soll man auch ordentlich mit denen zusammen, weil das bringt alles nichts. Ja, wenn ihr da irgendwie Schmu macht und irgendwas nicht seriös und ordentlich läuft, A, wird die Branche dadurch gefährdet und unsere ganze Branche wird gefährdet, weil wenn ihr nicht ordentlich und seriös arbeitet, wird da draußen nicht gut über uns gesprochen. Ja, die Mitarbeiter beschweren sich. Und wir wollen ja gerade, ich kämpfe ja dafür, dass gute, seriöse Zeitarbeit, ja, dass wir viele, viele gute Firmen da draußen haben und die paar, die nicht gut arbeiten, die sollen noch identifiziert werden. Und dann können die auch gerne vom Markt genommen werden. Ja, ich würde vielleicht sogar begrüßen, dass man vielleicht sogar die Hürden, um eine Zeitarbeitsfirma zu gründen, dass die auch etwas höher werden. Da wird der eine oder andere nicht gern hören, aber ich fände es besser, wenn man da auch noch so ein bisschen selektieren kann, wenn nicht wirklich jeder eine Zeitarbeitsfirma aufmachen kann. Wirklich jeder. Und ich krieg's ja auch mit. Und ja, grundsätzlich ist die Welt ja frei, aber wenn jemand von Zeitarbeit überhaupt keine Ahnung hat und sich auch keine Unterstützung holt, dann müssen wir uns auch nicht wundern, wenn das dann vielleicht nicht so seriös und ordentlich abläuft. Ich will noch niemals den Leuten Böswilligkeit unterstellen, aber wenn man nicht weiß, wie Zeitarbeit funktioniert, dann können auch mehr PWler passieren.
Ich möchte noch mal ganz kurz darauf zurück. Also warum haben viele Personaldienstleister Angst oder Respekt davor? Klar, weil das natürlich möglicherweise, wenn dann widerrufen oder nicht verlängert wird, dann die wirtschaftliche Existenz gefährdet ist. Aber du sagtest gerade schon zu Recht, wer vernünftig arbeitet, sich dann vernünftig ausstattet, Know-how hat, möglicherweise auch Berater an der Hand, den Verband, so muss es richtigerweise heißen, ja auch vernünftige Muster hat, der muss sich da grundsätzlich keine Sorgen machen. Vorbereitung ist natürlich alles. Wenn eine Prüfung kommt, sollte man selbstverständlich, entweder man kennt die Namen, dann natürlich gucken, ob da die Akten vernünftig und vollständig sind. Wenn man keine Namen genannt bekommen hat, sollte man zumindest stichprobenhaft mal so ein paar Fälle durchgehen, um dann zu gucken, ist die Aktenführung so in Ordnung? Kann man das so präsentieren? Haben wir da irgendwelche Bugs drin, die wir vielleicht noch korrigieren können? Können wir das dann auch, also dass dann irgendwas, aus welchen Gründen auch immer da fehlt, kann man diesen Nachweis noch beschaffen beim Kunden, sich dann eine Ablichtung holen oder vom Mitarbeiter nochmal eine Kopie ziehen? Das böte sich natürlich an, sollte man auf jeden Fall machen, Vorbereitung ist da alles, auch um ein Gefühl zu bekommen, in welche Richtung das geht. Und ich sage nochmal, ein seriös arbeitendes Unternehmen muss sich davor nicht sorgen. Also diejenigen, die vernünftige Software haben, vernünftige Vertragsmuster haben, frage ich mich, warum hat man Angst davor? Man hat ja nichts zu befürchten. Diejenigen, die natürlich keine Ahnung haben oder die bewusst dann die gesetzlichen tariflichen Vorschriften umgehen, ja klar haben die Angst, logisch, weil die natürlich dann sehen, dass dann eben dasjenige, was in der Vergangenheit ja für sich
auch zurecht
zusammengekloppt haben, dann möglicherweise zusammenfällt. Ne? Das ist klar. Aber wenn man Plan hat und das eben auch planerisch mit entsprechenden Struktur, Dokumenten, Struktur mit vernünftigen internen Mitarbeitern das macht, dann braucht man da kein schlechtes Gefühl zu haben. Also Vorbereitung ist wichtig. Während der Durchführung sollte man sich natürlich kooperativ verhalten und dann eben dasjenige, was die Bundesagentur verlangt, dann eben auch abliefern. Kann man ja auch unter Vorbehalt machen, sagen, warum, weshalb, braucht man nicht. Aber sie kriegen es natürlich doch trotzdem. Wenn Kopien gezogen werden oder Sachen mitgenommen werden, sollte man sich das auch notieren, was die mitgenommen haben. Und man sollte natürlich darauf hinwirken, dass man da eine vernünftige Abschlussbesprechung macht. Ne? Also dass man dann, machen die in der Regel ja auch, dass dann nochmal gesagt, was wir haben hier geprüft und wir haben das und das festgestellt und dass man darüber spricht. Möglicherweise gibt es da gewisse Missverständnisse. Du sagtest es gerade schon, dass dann der Schnitt dann von der BA falsch berechnet wird. kann man ja mit denen diskutieren. Es ist ja nicht so, dass die da jegliche Diskussion dann abwürgen, so ist es zumindest nach meiner Kenntnis. Um dann eben was zu erklären, erläutern, nachzureichen, sich verpflichten, noch was vorzulegen. Also dass man dann im Vorfeld die Prüfer abholt, um dann nicht erst auf ein Schreiben zu reagieren, was dann irgendwie reingeflattert bekommt, wo dann drin steht, die und die Beanstandungen, sie werden angehört, weil wird nicht verlängert, beziehungsweise wird widerrufen. Also es ist besser, face-to-face auf der Arbeitsebene mit den Prüfern zu sprechen, kooperativ zu sein, um dann eben etwaige Mängel oder Beanstandungen wegzudiskutieren, auszuschließen oder denen Argumente zu geben, warum das eben jetzt nicht aufgenommen werden muss. Das ist eben der Vorteil bei einem persönlichen Aufeinandertreffen, was ja auch, es kann ja durchaus sein, dass die auch bei sich prüfen, dass die gewisse Aktenstücke anfragen und dann eben in der BA dann prüfen, gar nicht zu einem kommen. Das gibt's ja auch. Wurde ja in Corona dann auch sehr extensiv gemacht. Auch gut, ne? Aber das nimmt einem natürlich dann den persönlichen Anknüpfungspunkt, der immer gut ist, um dann eben auch zu sprechen. Ich sag mal, sprechende Menschen kann geholfen werden und da kriegt man viele Probleme und auch Missverständnisse von vornherein wegdiskutiert und muss sich dann nicht nachher auf schriftlichen Wege mit der Behörde auseinandersetzen, was ja dann doch immer formalisiert und schon beschwerlicher ist. Zumal es ja so ist, derjenige, der prüft, ist ja nicht derjenige, der nachher entscheidet, sondern der Prüfer legt ja dann, macht die Dokumentation, macht einen Entscheidungsvorschlag, legt das intern vor und dann die Erlaubnisbehörde, das sind dann andere Bearbeiter, die bearbeiten das dann eben und gucken, was machen wir draus. Und die waren natürlich nicht vor Ort. Und alles, was dann eben vor Ort geklärt werden kann, wird eben nicht weitergemeldet. Deswegen immer gut, mit der Behörde vernünftig zu sprechen, um dann eben möglichst viel im Vorhinein rauszunehmen, was dann eben gar nicht mehr weitergetragen wird, was einem danach aufs Butterbrot geschmiert werden kann oder soll.
Auch ein sehr, sehr guter Tipp. Alex, bei uns hat die BA damals dann direkt Bescheid gesagt, wir verlängern, sie kriegen die verlängert, alles gut. Das, was wir gefunden haben, ist nicht großartig relevant, alles gut, wird verlängert. Wir schicken ihnen noch den Bericht zu. Und dann habe ich einen Bericht bekommen, dann mussten wir ein, zwei Sachen überarbeiten und dann war alles gut. Ja, dann schickt sie, ich habe auch keine Info gekriegt, ja, super, danke, dass wir das gemacht haben und alles richtig, wir haben nochmal geprüft.
Da gilt ja der Grundsatz, Schweigen ist Lob genug. Ne? Also positiv wird da natürlich nie was, wenn du so Köpfchen gestreift bekommst, also vielleicht in der Prüfung, das ist alles hervorragend, aber das wirst du natürlich nicht schriftlich bekommen, sondern da kriegst du natürlich immer nur ein Schreiben, wenn es irgendwas zu beanstanden gibt. Aber es steht nicht drin.
Also, da wird gesagt, haben sie richtig gemacht, war alles gut, weitermachen irgendwie so. Da hatte ich gedacht, dass sie das irgendwie, dass sie nochmal dazu melden, haben sie nicht gemacht. Letzte Frage, wir müssen gucken, schon 42 Minuten. Die letzte Frage ist, wenn ich ein Bescheid dann von dem bekomme, ein Bescheid ist aber anders, wenn ich eine Info bekomme, die haben was beanstandet, ich muss das nachzahlen, aber ich finde das nicht richtig oder ich glaube nicht, also ich wege mich im Recht und glaube, die BA ist im Unrecht, kann ich dann gegen das, ist das dann ein Urteil? Ist das dann eine Entscheidung? Kann ich dagegen Einspruch einlegen?
Ja, das ist natürlich, muss man eben differenzieren, was es da geht. Also es gibt ja verschiedene Arten der Entscheidung der Bundesagentur für Arbeit. Es gibt eben ein, wie du das auch gerade gesagt hast, Schreiben, wo dann drin steht, es gibt die und die Beanstandung und dennoch wird eben verlängert und bitte stellen Sie diese Beanstandung ab. Diese Beanstandungen müssen ja nicht immer richtig sein. Also sei es, weil dann auf tatsächlicher oder rechtlicher Ebene Fehler gemacht hat. Da wäre zu empfehlen, dass man das zumindest mal, also die Einwendungen, die man hat, dagegen, dass man das zumindest mal der BA schriftlich mitteilt, das interessiert die aber nicht. Also das werden die nicht aufgreifen und dann irgendwas zurücknehmen, sondern das nehmen die in die Akte rein, wird aber dann bei der nächsten Prüfung, wenn die sich die Akte, gucken sie sich nochmal an, ne, wenn du da mit einer Vorprüfung hattest und da Beanstandungen hast, kommen die ja wieder. Gucken sie es nochmal an, genau das hin, ob das dann abgestellt wurde. Da ist es natürlich zu empfehlen, dass man dann so eine Stellungnahme drin hat, die dann auch bei der Akte ist, die sich dann auch durchlesen, dann vielleicht ein anderes Problembewusstsein zu bekommen. Dann gibt es natürlich die Fälle, die du gerade auch angesprochen hast, wo dann nicht verlängert oder widerrufen wurde, wo dann die Erlaubnis schlichtweg weg ist. Da kannst du dann Rechtsmittel gegen einlegen, das sind dann förmliche Bescheide. Da wird die Luft aber schon so ein bisschen eng. Also du wirst vorher angehört vor einer solchen belastenden Maßnahme und da gilt es dann schon in diesem Prozess, dem vorbereiteten Prozess für die letztliche Verwaltungsentscheidung, Kontakt mit denen aufzunehmen. Ich kann nur empfehlen, das dann auch mit anderen, das sage ich jetzt nicht aus Selbstzweck.
Wann soll ich dich anrufen?
Ja, spätestens da. Also das ist jetzt kein Selbstzweck, aber die Erfahrung lehrt, je besser man das dann vorbereitet, je mehr bekommt man dann schon wegverhandelt. Denn das ist oftmals so, das bedauere ich auch und das halte ich für falsch, dass dann Personaldienstleister das dann im Anhörungsverfahren selber machen, das wirkt nicht, weil es vielleicht schlecht oder nicht mit der entsprechenden Tiefe vorbereitet ist, kriegen dann den Bescheid, Entzug, also Widerruf oder Versagung der Verlängerung. Und dann ist natürlich Holland in Not, weil da ist dann Schicht im Schacht und da muss man dann eben aktiv, wenn dann kommen sie, ja, dann brennt es lichterloh, ne? Weil du kannst natürlich Widerspruch dagegen einlegen. Problem ist, hat keine sogenannte aufschiebende Wirkung, also hilft erstmal nichts, ne? Also da kann die Behörde dann munter Monate drüber befinden, bevor du die Entscheidung bekommst. Aber man braucht ja schnell, muss ja schnell weitermachen, ne? Du hast einen schnellen Umschlag, läufst finanziell, blutest du schnell aus. Heißt, du musst dann in den einstweiligen Rechtsschutz gehen, also ein Sozialgericht anrufen. Die entscheiden auch schnell, ne? Es ist ein beschleunigtes Verfahren, aber man muss sich von dem Gedanken freimachen, dass man dann 3 Tage später eine Entscheidung hat, sondern das kann dann auch mal ein paar Wochen dauern. Deswegen eben zu solchen Stadien, wo man merkt, da brennt irgendwas, ne? Und man da im Vorfeld schon ein schlechtes Gefühl hat oder weiß, das ist nicht ganz so optimal gelaufen, aber spätestens, wenn es dann in dieses förmliche Verwaltungsverfahren geht, mit Anhörung, spätestens da muss man hellhörig werden und nicht erst dann, wenn der Bescheid dann auf dem Tisch liegt, da hektisch irgendwie anrufen und sagen, so, jetzt müssen wir, machen wir natürlich alles, aber da ist schon, ich will nicht sagen zu spät, aber man hätte es vielleicht anders, günstiger und schneller regeln können, als dann in diesem Gerichtsverfahren. Abgesehen davon ist man ja, kennst du ja vor Gericht und auf hoher See, ja, weiß man auch nicht, wie es ausgeht, das Verfahren, ne? Das ist ein Sozialrichter, der darüber entscheidet. Ja, Sozialrichter, die entscheiden primär so über Hartz-IV-Sachen und oder Bürgergeldsachen, aber AÜG ist jetzt nicht deren Kernkompetenz, ne? Also man kann jetzt nicht erwarten, dass der entscheidende Richter der Fachmann im AÜG ist. Und da wissen wir ja alle, wie das dann ausgehen kann. Also frühestmöglich einbinden in solchen Verfahren. Und man hat dann eben noch einen dritten Strang, das sind die Bußgeldbescheide. Also beispielsweise, du hast die Erlaubnis bekommen, aber da haben die irgendwie festgestellt, dass das doch nicht so richtig war, weil den Schnitt nicht richtig gemacht hast oder Entgelt nicht richtig ausgezahlt hast. Also da können dann nachträglich noch Bußgeldbescheide kommen. Die berechnen sich dann auf Grundlage des von dir erlangten wirtschaftlichen Vorteils. Also das Geld, was du eingespart hast, hilft dir irgendwie auch nicht, wenn du es nachträglich nachzahlst. Ne? Also man kann nicht sagen, hey, wirtschaftlicher Vorteil, dann, wenn ich erwischt werde, zahle ich nach und dann ist es vom Tisch. Nein, das mag natürlich dann in der Kommunikation für dich günstig sein, weil man bestrebt war, das irgendwie rückgängig zu machen. Aber das macht den Verstoß nicht an sich rückgängig. Und auf der Grundlage kann dann ein Bußgeldbescheid ergehen. Dagegen kann man natürlich dann Rechtsmittel einlegen, die dann aufschiebende Wirkung haben. Also da geht man aber dann ganz normal zu den Strafgerichten dann. Also das sind dann Ordnungswidrigkeiten, ähnlich wie jetzt bei Geschwindigkeitsverstößen oder was man da so aus dem Straßenverkehr kennt, oder bist du da eben beim Amtsgericht. In der Regel schieß mich tot. Auch da gilt, bitte aufpassen, alles was über 200 € ist, geht ins Gewerbezentralregister. Möchte man ungern haben, und abgesehen davon macht sich das nie gut zu sagen, ich bin hier rechtskräftig wegen der rechtskräftigen Ruvi dann am Hals. Also da kann es durchaus geboten sein, auch früher reinzugehen, und die Erfahrung lehrt, dass man bei Gerichten, dass die da auch etwas milder entscheiden als die Behörde selber. Ja, also dass man da immer, ich will nicht sagen immer, aber doch oftmals einen Discount bekommt, oder dass das Verfahren wegen geringer Schuld eingestellt wird oder dann eine Einziehung gemacht wird und dann von Strafe abgesehen wird. Also da gibt es auch mannigfaltige Möglichkeiten, aber auch da sollte man eben nicht zu lange zuwarten. Auch da wird angehört, bevor ein Bußgeldbescheid bekommt. Und spätestens da, wenn Anhörung draufsteht, Anhörungen werden gemacht, wenn belastende Verwaltungsentscheidungen anstehen. Bitte spätestens da nicht selber rumwurschteln. Das gibt nachher, das wird alles teurer. Kann ich aus der Erfahrung sagen, wird teurer, ist aufwendiger, als wenn man das dann sozusagen unter mit anwaltlicher Begleitung vielleicht auch auf einem kleinen oder kurzen Dienstweg dann doch geregelt bekommt.
Okay, ich merke schon, Alex, wir müssen dich auf jeden Fall anrufen. Wenn du so einen Fall hast, wenn du so einen Bescheid hast, ruf Alex an, das spart Geld.
Ja, dann auf jeden Fall nicht mehr. Dann musst du zahlen, ne? Aber auch nicht. Aber das ist dann eben das Lehrgeld, was dann eben auch gezahlt werden muss. Wenn man sagt, wir sind besonders schlau und kriegen das irgendwie so geregelt und wurschteln da irgendwie umher, aber das bringt nichts. Also das, die Erfahrung lehrt, das wird.
Also lieber dich bezahlen, als nachher kein Geschäftsmodell zu haben. Genau. Also da auf jeden Fall. Alex, vielen Dank. Letzte, was ich noch erwähnen möchte, eine Verlängerung kostet immer Geld. Also es ist nicht so, ach, gibt nichts, da muss auch nichts bezahlen. Die Verlängerung kostet immer Geld. Auch das ein Plan, ne, ist eine unterer vierstelliger Betrag, aber das kostet auf jeden Fall Geld. Musst du auch mit einplanen. War ich auch überrascht, dass mir eine Rechnung gestellt hat. Ich habe kein Bußgeldbescheid bekommen, sondern ich habe trotzdem eine Rechnung bekommen. Ich denke, ha, wieso und warum?
Das ist ganz witzig, ne? Also das ist ja auch geändert worden jetzt vor, weiß nicht, 2-3 Jahren. Das kann man aber auch dann nachschauen, wie teuer dann diese Verlängerungen sind. Du zahlst auch, wenn die jetzt, sag ich mal, so vorbeikommen, ne? Also wenn die jetzt anders bezogen irgendwas sehen wollen, das gar nicht um eine Verlängerung oder irgendwas geht. Ne? Muss er auch zahlen. Das ist natürlich so ein bisschen merkwürdig, so nach dem Motto, ich kenne das ja nur so, wer die Kapelle bestellt, zahlt auch die Musik danach. Ne? Oder wer die Musik bestellt, zahlt die Kapelle. Aber das gilt bei der BA nicht. Also wenn die dann sagt, wir gucken uns das mal an, zahlst du trotzdem für so eine Prüfung.
Okay, auch das mit einplanen.
Ja, da wird man aber man nicht arm von. Ne? Das ist, muss man einkalkulieren, das sind Verwaltungsgebühren. Ja, gut, das ist wie bei einer...
Ja, trifft doch keinen Arm, nur die erste Million war die
Spielregel. So ist es.
Okay, bereit für Zeitarbeit. Vielen Dank, dass ihr so lange dran geblieben seid. Auch wieder Podcast Gold. Auf jeden Fall eine Podcast-Folge, ein YouTube-Video, was ihr euch speichern solltet, was für viele sicherlich bereichernd und informativ war. Vielen Dank, Alex, für dein Wissen, dass du es wieder geteilt hast. Viel Erfolg. Wir hören und sehen uns im nächsten Podcast. Wir sind raus. Bis
Danke
bald.
Daniel. Tschüss.
Der Podcast wurde unterstützt von HR4U, ihrer HR-Software.